Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Radio im Thema. Ich bin Benjamin Elsner und man denkt es nicht, aber über 40 Millionen Menschen weltweit sollen von moderner Sklaverei betroffen sein. 10 Millionen davon sind Kinder und im Durchschnitt wird ein Sklave für 80 Euro gehandelt. Darauf weist die Organisation International Justice Mission hin. Dietmar Roller ist dort Experte für moderne Sklaverei. Und Herr Roller, was unterscheidet denn moderne Sklaverei von der von früher?
Also von dem, wie Menschen ausgebeutet werden, erstmal gar nichts. Sondern was unterscheidet ist die transatlantische Sklaverei. Da gab es gesetzliche Regelungen und es war in der Gesellschaft gemeinhin akzeptiert. Und heute ist Sklaverei überall verboten und sie ist ähnlich wie ein Chamäleon. Sie versteckt sich in Geschäftsmodellen. Und zwar dadurch, dass Menschen eben keinen Zugang zum Rechtssystem haben in vielen Ländern, kann man ganz geschickt Menschen kaufen, ausbeuten und damit viel, viel Geld machen.
Das heißt, wie funktioniert sowas konkret?
Also ganz konkret sieht es eben so aus, dass zum Beispiel, wenn es um Arbeitssklaverei geht, Menschen irgendwo ganz wenig Schulden machen. Arme Menschen können ja nicht zu einer Bank gehen, sondern die gehen zu einem Geldverleiher. Und der gibt ihnen das Geld und wenn sie das dann mit 30-40% Zinsen oft nicht zurückzahlen können, nach einem Monat, zwei, sagt er, kein Problem, kann man abarbeiten bei einem Freund, der hat eine kleine Textilfabrik oder sowas, geht dahin, macht Arbeit und nach 3 Wochen seid ihr frei. Aber nach 3 Wochen kommen für Unterkunft, Verpflegung, Transport mehr Geld dazu, sodass wir Leute befreit haben, die wegen 10 Dollar oft in der dritten Generation versklavt waren.
Jetzt ist es ja nicht wenig. 40 Millionen Menschen, das ist durchaus eine Hausnummer. Trotzdem ist so im Bewusstsein der meisten an und für sich ja Sklaverei eher so was Ausgestorbenes. Ja? Warum kriegen wir so wenig darüber mit, beziehungsweise betrifft uns das womöglich auch gar nicht hier in unseren Breitengraden?
Naja, also wir hatten ja, wenn wir von der Geschichte her gucken, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir ganz andere Probleme. Da gab es den Kalten Krieg und so weiter und da ist das Thema Sklaverei völlig in den Hintergrund gerückt. Aber wenn wir heute unterwegs sind, dann wissen wir, dass im Schnitt jeder Deutsche etwa 60 Sklaven hält. Allein dadurch, was wir anziehen, was wir an Elektronik haben, was wir konsumieren an Fisch oder an sonst etwas, weil wir eben in einer global vernetzten Welt dann, wenn es darum geht, eben die einfachen Arbeiten vor Ort zu tun, also zum Beispiel Fische fangen auf einem Fischgutter im Golf von Thailand oder in der Vorproduktion zur Textilindustrie oder bei Konfliktmineralien, weil da genau immer dann Menschen eingesetzt werden, ganz oft sogar Kinder, die eben für ganz, ganz wenig bis gar nichts dann in Situationen gepresst werden, wo sie nur noch Ware sind.
Und wie aufwendig ist das, daran etwas zu ändern?
Also wir sind da sehr, sehr positiv. Wir sind ähnlich wie mit den SDGs, den Sustainable Development Goals, heißt es ja, dass bis 2030 Sklaverei abgeschafft werden soll. Wir glauben, das kann man erreichen, weil es gar nicht so viel braucht. Wenn Rechtssysteme anfangen zu wirken, weil es eben kein Land mehr gibt, das eigene Sklaverei legitimiert, dann verändert sich das schnell. Und wir sehen das in dem Moment, wo wir mit verdeckten Ermittlern reingehen, wo unsere Anwälte Täter zur Anklage bringen, wo wir durch unsere Sozialarbeiter, Psychologen, Menschen wieder helfen, zurechtzukommen. In dem Moment ändert sich das Klima. Das ist wie so ein Leuchtturmeffekt. Eine Verurteilung in so einer Systematik, die schockt das ganze kriminelle Umfeld. Weil da ist auch kein Unrechtsbewusstsein oft da, weil ja keiner die bisher abgeklagt hat. Und von daher sehen wir relativ schnell große Veränderungen, wenn man da konsequent vorgeht. Und wenn man dann noch Polizei, Staatsanwaltschaft und Richter schuld in dem Moment, gibt es ein sehr nachhaltiges System, das lange wirkt.
Aber warum braucht es da Sie von außen, wenn das System es an und für sich ja nicht hergibt, die Sklaverei, und man dagegen klagen kann, warum wird das nicht getan?
Ja, das ist ähnlich wie wenn Sie heute in der Entwicklungszusammenarbeit gucken. Wir sagen auch, naja, eigentlich wäre Bildung der Schlüssel. Warum gibt es in den Ländern oft keine Bildung? Weil zum Teil die Ressourcen fehlen, weil eine schlechte Ausbildung von Lehrern da ist, weil manchmal auch die Sicht nicht da ist. Und es braucht dann Impulse von außen in einer globalen Welt, um das zu ändern. Das heißt, man investiert in Bildung von außen durch Entwicklungsprojekte. Und ähnlich ist es auch hier. Wenn Arme keinen Zugang zum Rechtssystem haben, dann liegt es daran, dass ganz viele Polizisten, Staatsanwälte schlecht ausgebildet sind, dass sie überarbeitet sind. Ich hatte kürzlich mit einem Staatsanwalt zu tun, der hatte ja fast 7000 Fälle auf seinem Schreibtisch und kam gar nicht mehr mit. Und in dieser Situation braucht es dann, sagen wir mal, eine professionelle Zusammenarbeit mit entwicklungsorientierten Organisationen. Und International Justice Mission, wir sind eine Spezialorganisation, die sich darauf spezialisiert hat, im Bereich Rechtssystem Armen den Zugang zu ermöglichen und Aufklärungsarbeit dann damit auch zu leisten.
Wie machen Sie das konkret?
Wie wir das ganz konkret machen, der erste Schritt ist der, dass wir mit verdeckten Ermittlern unterwegs sind und dann zusammen mit der Polizei Menschen aus solchen Situationen befreien. Das nächste ist, dass unsere Anwälte, und das passiert meistens zum ersten Mal, die Täter wirklich vor Gericht bringen und den Prozess im Namen der Betroffenen durchziehen bis zum Ende, auch wenn das 1-2 Jahre dauert. So lange, bis es zu einer nachhaltigen Verurteilung kommt, die dann einen Standard setzt, von dem her man dann sozusagen auch andere Verurteilungen machen kann. Das sind oft die ersten Musterprozesse, die wir da führen. Und gleichzeitig schulen wir eben dann die ganze, also Menschen im Rechtssystem auf verschiedene Weise.
Sie haben ja gerade gesagt, dass eigentlich jeder Deutsche schon Sklaven hält. Wie viel waren es?
Also das kommt nicht von mir, das kommt von der Wirtschaftswissenschaftlichen, von der Universität in Nürnberg. Die sagt, dass im Schnitt jeder etwa 60 hält. Da gibt es den sogenannten Slavery Footprint, den kann man googeln, wo man auch selber mal gucken kann, wie viel man etwa hält. Das ist natürlich eine statistische Zahl, aber sie zeigt, durch unsere Lieferketten zum Beispiel, sind wir hier mit hineingenommen. Und es ähnelt ganz dem, was damals zur Zeit von Wilberforce da war, als Zucker sowas war. Zucker konnten sich die Menschen im größten Teil Europas erst leisten, eben Menschen in der Karibik dafür ihr Leben gelassen haben oder versklavt wurden. Und so ist es ähnlich heute, wenn man guckt, dass viele günstige Produkte oder Produkte, die irgendwo produziert werden, eben nur dadurch so zu uns kommen können, in dem billigen Maß, weil andere Menschen dafür einen Preis bezahlen, nämlich die Freiheit und oft ihr Leben.
Das heißt, wir können eigentlich ganz konkret daran etwas ändern. Da wäre es zum einen natürlich das Lieferkettengesetz, das ja, auf einem Weg ist, sage ich mal. Was kann ich denn aber jetzt schon gleich konkret tun? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, also wir sehen viele Möglichkeiten. Es gibt zum einen das, dass man sensibel beim Einkauf ist, dass man auch nachfragt. Weil ganz häufig ist es so, dass das Bewusstsein auch bei den Einkäufern noch gar nicht so richtig da ist. Durch das Lieferkettengesetz, und wir sind da sehr eng jetzt auch mit im Diskurs mit der Politik und der Wirtschaft, wird es da sozusagen eine Sorgfaltspflicht geben, dass Menschenrechte eingehalten werden. Auch das kann man beim lokalen Politiker anfragen. Aber ich kann meinen Konsum auch darauf ausrichten, dass ich gucke, wo sind fair gehandelte Produkte? Wo sind Produkte, die sklavenfrei sind? Das Thema sklavenfrei ist noch nicht so im Mainstream angekommen. Deshalb ist es da eben noch wichtig nachzufragen. Aber wir sehen viele Firmen, die da anfangen, sich auch Gedanken zu machen. Und da ist der Verbraucher einfach gefragt.
Sie haben es im Prinzip schon gesagt. Trotzdem, ich frage nach. Der Verkäufer sagt, das weiß ich nicht genau. Oder sagt, nee, geht nicht. Oder nee, haben wir nicht. Heißt ja für mich im Zweifelsfall auf ein Schnäppchen verzichten. Warum sollte ich das tun?
Könnte es heißen. Es kann aber auch heißen, dem Verkäufer zu sagen, fragen Sie doch mal nach beim Hersteller, was er da macht. Und in dem Moment schließt sich der Kreis mit einer einfachen Frage. Wenn Sie sagen, ich komme noch mal hier vorbei, ich hätte gerne eine Antwort von Ihnen. Was dann passiert, ist nämlich, dass beim Hersteller auf dem Tisch die Frage landet. Im Moment parallel zu der ganzen Diskussion zum Thema Sorgfaltspflicht und Menschenrechte einhalten in Lieferketten. Und dann merken wir, dass da schnell was kippt. Die Bereitschaft ist eigentlich da, aber oft sieht man das nicht. Das andere ist, manchmal muss man vielleicht auch auf ein Schnäppchen verzichten. Nur, was heißt denn auf ein Schnäppchen verzichten für uns im Verhältnis zu dem? Ich habe Kinder erlebt, die zum Beispiel im Bereich Glimmer, also das, was oft in Kosmetik aussieht, die sich jeden Tag die Hände aufgeschnitten haben, die Hände hatten, die sahen aus wie Hände von 40-, 50-jährigen Menschen. Und es waren 6-, 7-jährige Kinder. Die zahlen einen ganz, ganz schweren, schlimmen Preis dafür. Und man könnte das auf andere Situationen übertragen. Und da heißt Verzicht eigentlich nichts anderes wie Solidarität mit den Menschen in Sklaverei.
Nochmal in Richtung der aktuellen Situation gefragt. Menschen rutschen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten in Sklaverei, haben Sie erzählt. Wie sehen Sie denn die Entwicklung von Sklaverei auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie?
Also die Corona-Pandemie zeigt einerseits natürlich viel Solidarität im Miteinander. Aber wir sehen zwei Dinge, die uns große Sorgen machen. Zum einen steigt die Armut und die Verzweiflung bei vielen Menschen. Und in dem Moment, wo Menschen verletzlich werden, wenn sie nichts mehr haben, steigt das Risiko, dass sie versklavt werden, enorm. Vor allen Dingen auch sexuelle Ausbeutung, Zwangsprostitution ist da ein Thema, das bis hierher nach Deutschland reicht. Und zum anderen sehen wir eben auch in Kooperation mit Europol, dass vor allen Dingen einschlägige Pornoseiten im Moment ganz schnell nach oben gehen. Und zwar, wenn es darum geht, Kinder live auszubeuten. Das heißt, jemand von hier zahlt per Western Union oder irgendein Bezahldienst 100 Euro auf die Philippinen und darf dann für eine Stunde sagen, was mit dem Kind passieren soll, live. Er wird quasi der Regisseur und vergewaltigt ein Kind in der Ferne und kann Perversion ausleben. Und diese Art von Ausbeutung, die wir schon lange bekämpfen mit speziellen Zentren, mit ausgebildeten Personen im Internet, die hat sprunghaft in Zeiten von Corona zugenommen.
Sagt Dietmar Roller von der Hilfsorganisation International Justice Mission. Haben Sie vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Arbeit. Bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de unter diesem Podcast oder direkt bei ijm-deutschland.de. Mein Name ist Benjamin Elsner, an dieser Stelle nächste Woche wieder. Und schreiben Sie uns gerne drunter, ob Ihnen diese lange Version besser gefällt oder ob wir vielleicht doch lieber weiter kurz bleiben sollen. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis nächste Woche. Tschüss.